SWR aktuell Infodate am Morgen.
Mit Andreas Fischer, schönen guten Morgen. Die jüngste Zollankündigung von US-Präsident Trump hat an der New Yorker Börse für Verunsicherung gesorgt. Ab kommender Woche sollen auf alle Autoimporte in die USA Sonderzölle in Höhe von 25% fällig werden. Das hat nun auch die Aktien von US-Herstellern unter Druck gesetzt, berichtet unser Korrespondent Martin Ganselmeier.
Zu den größten Verlierern an der Wall Street gehörten die Aktien der drei großen US-Automobilhersteller. General Motors verlor mehr als 7%, Ford knapp 4% und Stellantis 1,25%. Die Anleger befürchten, dass sich Trumps Autozölle nicht nur für ausländische Autobauer negativ auswirken, sondern auch für die drei großen US-Hersteller. Denn deren Lieferketten funktionieren grenzüberschreitend und könnten durch Zölle empfindlich getroffen werden. Zudem rechnet die Wall Street mit Gegenzöllen anderer Länder. Zulegen konnten dagegen die Aktien von Tesla und Rivian, weil die beiden amerikanischen Elektrofahrzeughersteller weniger abhängig von ausländischen Zulieferern sind.
Währenddessen geht auch die Debatte um die jüngste Sicherheitspanne in den USA weiter. Die US-Regierung darf den umstrittenen Signal-Chat mehrerer hochrangiger Sicherheitsberater von Präsident Trump erstmal nicht löschen. Das hat ein Bundesrichter entschieden. In der Chatgruppe hatten sich 18 Regierungsmitglieder über Angriffspläne auf die jemenitischen Houthi-Rebellen ausgetauscht. Versehentlich war auch ein Journalist in der Gruppe mit dabei. Aus Washington berichtet Julia Kastein.
Der Richter wies die Regierung nun an, Zitat, die gesamte Kommunikation auf Signal vom 11. bis 15. März 2025 aufzubewahren. Damit gab er der Klage einer Nichtregierungsorganisation statt. American Oversight hatte der Regierung vorgeworfen, gegen die gesetzliche Pflicht zur Archivierung von offiziellen Dokumenten zu verstoßen, weil Screenshots der Unterhaltung zeigten, dass dort die automatische Selbstlöschung angeklickt war. Außerdem ist nach wie vor umstritten, ob in der Online-Unterhaltung, an der unter anderem Trumps nationaler Sicherheitsberater Waltz, sein Vize Vance und sein Verteidigungsminister Hegseth teilgenommen hatten, geheime Informationen geteilt wurden. Das könnte eine Straftat sein. Die Regierung bestreitet das. Trumps Justizministerin Bondi erklärte, es habe sich nicht um vertrauliche Informationen gehandelt und sie weigerte sich zu sagen, ob ihre Behörde in der Sache nun ermittelt.
Das Meereis in der Arktis schmilzt weiter stark. Bei seiner jährlichen Ausdehnung hat es einen neuen Negativrekord erreicht. Die US-Klimabehörde teilte mit, das Eis habe sich seit Beginn der Aufzeichnungen vor fast 50 Jahren noch nie so wenig ausgebreitet wie über diesen Winter. Das Meereis erreicht jedes Jahr kurz vor Ende des Winters seine größte Ausbreitung. Stichtag war in diesem Jahr der 22. März. Im deutschen Gesundheitswesen wird immer mehr betrogen. In den Jahren 2022 und 2023 entstand nach Informationen des RBB ein Rekordschaden von mehr als 200 Millionen Euro. Der Sender beruft sich auf einen Bericht des Spitzenverbands der Krankenkassen. Aus der Nachrichtenredaktion berichtet Chris Berdrow.
Besonders hohe Schäden entstehen laut dem Bericht durch Betrügereien bei teuren Medikamenten wie etwa Abnehmspritzen oder auch Schmerzmitteln. Kriminelle fälschen demnach die Papierrezepte und verkaufen die Mittel dann weiter. Ein weiterer Schwerpunkt liegt in der Pflege. Betrüger rechneten Leistungen ab, die entweder gar nicht oder von Menschen ohne die vereinbarte Qualifikation erbracht wurden. Die verfolgten Fälle würden dabei immer größer und komplexer. Zugleich sei es gelungen, mehr als 90 Millionen Euro erfolgreich gerichtlich oder außergerichtlich zurückzufordern.
Und wir bleiben beim Gesundheitssystem. Die SPD im baden-württembergischen Landtag kämpft weiter um den Erhalt von Notfallpraxen im Land. Fraktionsvorsitzender Stoch fordert seine Parteispitze im Bund in einem Brief auf, sich in den Koalitionsverhandlungen mit der Union für eine Reform der Notfallversorgung einzusetzen. Aus unserer Redaktion Landespolitik in Stuttgart berichtet Katharina Fuß.
In ihrer Krankenhausreform hat die Bundesregierung im vergangenen Jahr festgelegt, dass Kliniken mit einer Grundversorgung innerhalb von 30 Minuten mit dem Auto erreicht werden müssen. Die SPD im baden-württembergischen Landtag fordert jetzt, dass sich ihre Bundespartei im Koalitionsvertrag mit der Union dafür einsetzt, dass das auch für die Notfallpraxen gilt. Damit würde dann die baden-württembergische Reform rückgängig gemacht werden. Die sieht vor, dass nur 95% der Patienten zukünftig eine Notfallpraxis in 30 Minuten erreichen sollen, der Rest in höchstens 45. Dadurch sollen eigentlich ab April nach und nach 18 Notfallpraxen in Baden-Württemberg geschlossen werden. Sollte dies auf 30 Minuten für alle geändert werden, könnten so laut SPD-Fraktion 7 Standorte erhalten bleiben.
Ein Jahr nach der Teillegalisierung von Cannabis hat der Konsum der Droge zumindest in Stuttgart leicht zugenommen. Das zeigen Abwassermessungen, die vom Gesundheitsamt Stuttgart durchgeführt wurden. Einzelheiten hat David Beck aus unserer Wissenschaftsredaktion.
Etwa 13% mehr kiffen die Stuttgarter. So die Ergebnisse der Messungen des städtischen Gesundheitsamts. Durchgeführt wurden diese ein Jahr vor und im Jahr seit der Teillegalisierung. Kritiker des Gesetzes befürchteten einen deutlicheren Anstieg. Noch 4 weitere Jahre soll das Abwasser in Stuttgart geprüft werden, um ein genaueres Bild des Cannabiskonsums zu bekommen. Insgesamt fällt die Bilanz des Gesetzes bisher gemischt aus. Polizei und Justiz beklagen sich zum Teil, dass es schwieriger geworden sei, Dealer zu überführen. Wenn diese nicht mehr als die erlaubten 25 Gramm bei sich tragen, sei das kein Hinweis auf ein Verbrechen. Suchtexperten dagegen beobachten, dass sich Süchtige früher und häufiger freiwillig Hilfe suchen. Vermutlich, weil sie sich nicht mehr vor einer Strafverfolgung fürchten müssen.
Wir kommen zum Sport. Das deutsche Top-Duo Minerva Hase und Nikita Volodin hat bei der Eiskunstlauf-WM in den USA Silber geholt und dabei Gold nur knapp verpasst. Die beiden 25-Jährigen kamen nach der Kür insgesamt auf 219,08 Punkte. Den Titel in Boston gewannen Riko Miura und Ryuichi Kihara. Die Japaner kamen im Paarlaufwettbewerb auf 219,79 Punkte. Die Fußballfrauen des VfL Wolfsburg sind im Viertelfinale der Champions League am FC Barcelona gescheitert. Die Niedersachsen verloren auch das Rückspiel und zwar mit 1:6. Das Hinspiel war 1:4 ausgegangen. Damit ist kein deutsches Team mehr in dem Wettbewerb. Die Frauen des FC Bayern München waren bereits am Mittwoch ausgeschieden.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Heute Morgen ist's recht kalt, der Himmel oft klar, vereinzelt etwas neblig. Im Süden Baden-Württembergs gibt's einige Wolken- und Hochnebelfelder. Heute kommt dort nur gelegentlich die Sonne heraus. Sonst ist der Vormittag meist ungestört sonnig, ehe es langsam etwas wolkiger wird. Die Temperaturen erreichen heute maximal 12 Grad im Allgäu und bis zu 19 Grad an der Lahn. Wind weht dabei kaum. Morgen gibt's dann ab und zu Regen in Rheinland-Pfalz, ab Mittag immer mehr Sonne. Es wird wieder spürbar kühler bei maximal 13 Grad.
SWR aktuell, Hintergrund.
Die Stadt Pforzheim in Baden-Württemberg gilt als das Tor zum Schwarzwald, als wichtiger Standort der Schmuck- und Uhrenfertigung und als AfD-Hochburg. Bei den Kommunalwahlen im letzten Jahr ist die AfD stärkste Kraft geworden, bei der Bundestagswahl vor einem Monat zweitstärkste. Und für den großen Erfolg der Pforzheimer AfD wird auch eine junge Frau besonders verantwortlich gemacht. Diana Zimmer, 26 Jahre jung, seit 5 Jahren im Pforzheimer Stadtrat. Jetzt ist sie nach Berlin in den Bundestag gewechselt und unsere Hauptstadtkorrespondentin Bianca Schwarz hat sie bei ihren Vorbereitungen dafür in Pforzheim begleitet.
Diana Zimmer unterwegs im Rathaus von Pforzheim.
Kommt auch schon der Bürgermeister, der erste Bürgermeister Büscher und Feuerwehrhauptmann. Hallo, Herr Büscher.
Diana Zimmer von der AfD wechselt nach 5 Jahren im Pforzheimer Stadtrat in den Berliner Bundestag.
Ich gehe mal davon aus, dass wir sie dann ja in Berlin irgendwie noch hören, sehen werden, weiß ich nicht.
Werden Sie.
Genau. Ja, wir sind auf dem Weg nach Karlsruhe.
Ach, gut.
Wir wollen Feuerwehrkräne abholen.
Um Feuerwehrkräne wird sich Diana Zimmer in nächster Zeit eher nicht mehr kümmern. Die Aufgaben in Berlin sind nicht mehr ganz so alltagsnah, aber sie haben einen direkten Einfluss auf die 130.000 Einwohnerstadt im Südwesten.
Wie alt war ich? 21, gell, bin ich eingezogen hier in den Stadtrat. Oh, man denkt, ich bin jetzt im Gemeinderat, ich mache jetzt das, ich ändere jetzt Zell und jenes, die Straßenführung und überhaupt. Ja. So, und dann stellt man fest, man ist ja auf der kommunalen Ebene und kriegt immense Rahmen aufgesetzt. Und die Rahmen werden eben über Brüssel, Berlin hier runtergespielt.
Mit 21 in den Stadtrat, mit 26 in den Bundestag. Damit ist Diana Zimmer eine Ausnahmeerscheinung in ihrer Partei. Die neue AfD-Fraktion ist mit einem Durchschnittsalter von 50 Jahren und einem Frauenanteil von gerade mal 11% die älteste und männlichste Fraktion im Bundestag. Aber bis sie dort wirken kann, hat Zimmer in Pforzheim noch einiges zu erledigen.
Mitarbeiterfragen, Übergaben, letztlich dann auch die Erklärung dessen, dass man jetzt zum Beispiel nicht mehr Stadträtin sein kann aus Respekt, weil man einfach die Zeit nicht mehr mitbringt, die nötig wäre.
Deswegen braucht sie einen Nachfolger und das wird ihr Bruder Alexei sein. Diana und Alexei Zimmer sind 2017 gemeinsam in die AfD eingetreten. Für beide war die Migrationspolitik von Angela Merkel der Auslöser. Nach 2015 ist der Ausländeranteil in Pforzheim um knapp 70% gestiegen. Viele Geflüchtete sind in der Stadt angekommen. Für die Geschwister sind es zu viele. Wichtig ist Alexei Zimmer, ehemaliger Soldat, aber Folgendes.
Also ich war ja bei den Gebirgsaufklärern, sprich ich war auf einer Stube mit zwei Afghanen. Also ich möchte es schon mal klarstellen, also ich habe nichts gegen die Leute, weil die haben sich integriert, die sind in die Bundeswehr eingetreten, um unser Land zu schützen, genau vor den Al-Qaida-Kämpfern. Und wir haben es ja nicht kontrolliert, wer zu uns reinkommt. Das ist halt das Thema.
Obwohl Pforzheim eine AfD-Hochburg ist und die AfD im Stadtrat die größte Fraktion stellt, sind manche Dinge für Zimmer dann doch kein Selbstläufer.
Ich kriege aktuell kein Wahlkreisbüro. Und gestern zum Beispiel hat er einfach gesagt, okay, nee, ich sage es Ihnen, wie es ist. Ich kann das mit meinem Gewissen nicht vereinbaren. Mit Ihrer Partei kann ich nichts anfangen, somit Absage. Beim nächsten auch Absage, weil wir möchten keine Anschläge haben, keine Farbbeutel, keine Säureattacken oder sonst was.
Die AfD spaltet und damit bleiben manche Aufgaben aus Pforzheim noch auf der To-Do-Liste. Aber welchen Song sie vor ihrer ersten Rede im Bundestag hören will, das weiß Diana Zimmer schon.
Also ich könnte den Namen jetzt nicht sagen, sondern nur anstimmen, was vielleicht nicht fördert. I cut my life into pieces. This is my Papa Roach. Papa Roach, ja,
Zimmer hat BWL studiert und will als Finanzpolitikerin auf sich aufmerksam machen. Da kann ein bisschen Metal nicht schaden.
Bianca Schwarz hat die neue AfD-Bundestagsabgeordnete Diana Zimmer in Pforzheim getroffen.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Bei den Koalitionsverhandlungen von Union und SPD startet heute möglicherweise die entscheidende Phase. Die Parteien treffen sich, um über die offen gebliebenen Fragen zu verhandeln. Dabei reden jetzt nur noch 19 statt 256 Verhandler, denn aus den 16 Arbeitsgruppen wird nun eine große Spitzengruppe, wie unsere Hauptstadtkorrespondentin Evi Seibert weiß.
Das wird unter Umständen den Punkt vertraulich stärken, denn das hat bisher ja eher nicht geklappt. So ziemlich alles, worüber verhandelt und gestritten wurde, ist als Arbeitspapier im Internet aufgetaucht, wurde also durchgestochen, wie es im politischen Berlin heißt. Damit soll öffentlicher Druck für oder gegen einzelne Streitpunkte aufgebaut werden. Das ist aber gar nicht nötig. Die Leute wollen nämlich keinen Streit. Die wollen, dass es vorwärts geht. Dass das viele Geld, das sich die kommende Regierung schon genehmigt hat, schnell auf die Straße kommt. Wir brauchen in dieser Legislaturperiode keine Parteiideologen, sondern Leute, die die Ärmel hochkrempeln und machen. Das Tempo und die Zusammenarbeit, die die Möchtegern-Koalitionäre vorgelegt haben, als es darum ging, die vielen zusätzlichen Milliarden nochmal schnell durch den Bundestag zu bekommen. Dieses Tempo sollten sie beibehalten. Und weniger reden, streiten und verhandeln, sondern loslegen. Auch erfahrene Koalitionsverhandler sollten mal aus ihren üblichen taktischen Mustern und Manövern raus und schneller zu Potte kommen. Ostern als Start für eine neue Regierung war ein gutes Ziel. Jetzt wird das schon wieder in Frage gestellt. Ich würde sagen, Ostern soll Deadline bleiben. Und was bis dahin nicht geklärt ist, das muss dann halt im laufenden Betrieb erarbeitet werden.
Und wie die Verhandler selbst auf diese Gespräche, die nun anstehen, blicken, darauf schauen wir jetzt noch mal genauer.
SWR aktuell. Was heute wichtig wird.
Schwierig dürften die Koalitionsverhandlungen ja vor allem bei den Themen Steuern und Migration werden. SPD-Generalsekretär Miersch hat sich am Abend im ZDF aber optimistisch geäußert.
Wir werden hart verhandeln. Es werden keine einfachen Verhandlungen. Aber wir werden auf Augenhöhe hoffentlich dann zu einem guten Ergebnis kommen, wo sich alle Vertragspartner wiederfinden.
Und auch CSU-Landesgruppenchef Dobrindt hat sich im ZDF geäußert. Er hat betont, dass Union und SPD noch mal vor ziemlich harten Verhandlungen stehen.
Jeder muss aufhören, seine Steckenpferde zu reiten. Das ist auch Teil unserer Vereinbarung. Das ist bei der SPD manchmal schmerzhaft. Und das war bei uns auch in den letzten Tagen und Wochen schon erkennbar schmerzhaft. Aber die Bereitschaft, die muss man eben jetzt gehen.
Soweit CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt. Eine Hoffnung, die wohl in jede neue Regierung gesetzt wird, ist, dass es in der Digitalisierung endlich schneller vorangeht. Vor dem Hintergrund der Verhandlungen zwischen Union und SPD berät heute die Digitalministerkonferenz der Länder unter Leitung der rheinland-pfälzischen Ministerin Schall von der SPD. Es soll unter anderem um die schleppende Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung gehen, wie Christian Buttgereit berichtet.
Einen Grund, warum Deutschland bei der Digitalisierung hinterherhinkt, sieht Schall in der föderalen Struktur der Bundesrepublik. Deshalb fordert sie im Vorfeld der Sondersitzung eine neue Aufgabenverteilung bei der Digitalisierung zwischen Bund und Ländern mit jeweils klaren Verantwortlichkeiten. Eine Änderung der komplexen föderalen Strukturen sei überfällig, so die Ministerin. Außerdem soll es in der Digitalministerkonferenz darum gehen, welche Rolle künstliche Intelligenz in der öffentlichen Verwaltung spielen soll und wie Mobilfunk und Breitbandnetze verbessert werden können.
In Grönland steht heute hoher Besuch an, und zwar von einem, der bei den allermeisten Menschen dort ganz und gar nicht willkommen ist. US-Vizepräsident J.D. Vance. Mit dabei hat er auch seine Ehefrau Asha und eine Delegation. Das Ganze ist kein offizieller Besuch, eine Einladung hat Vance nicht. Stattdessen soll es sich um eine rein private Reise handeln. Mehr dazu von Sophie Donges.
Vance will mit seiner Ehefrau Usha den US-Militärstützpunkt Pituffik besuchen. Er wolle sich außerdem über die Sicherheitslage Grönlands informieren, sagte er vorab in einem Video bei X. Denn Grönland werde von mehreren Mächten bedroht. Die dänische Regierung hingegen sieht in dem Besuch eine weitere Provokation. Ministerpräsidentin Frederiksen betonte erneut, Grönland gehöre den Grönländern. Verteidigungsminister Paulsen sprach von einer Eskalation. US-Präsident Trump wiederum hatte am Mittwoch sein Interesse an Grönland erneut zum Ausdruck gebracht. Die USA müssten die Insel haben, so Trump. Seit einigen Monaten bereits macht die US-Regierung Druck und begründet ihren Anspruch auf Grönland mit der nationalen Sicherheitslage. Die große Mehrheit der Menschen in Grönland möchte aber nicht zu den USA gehören. Gleichzeitig will die Bevölkerung unabhängig sein von Dänemark. Derzeit verhandeln die Grönländer nach einer Wahl über eine neue Regierung.
Was es in Grönland nicht gibt, das ist eine Eisenbahn. Hier in Deutschland natürlich schon, aber so richtig zuverlässig ist die im Moment ja auch nicht. Von heute Abend bis Sonntagabend müssen Bahnreisende zwischen Karlsruhe und Stuttgart wieder etwas Geduld mitbringen, denn es kommt auf dieser Strecke zu Behinderungen. Wie das Unternehmen Averio mitteilt, werden dessen Regionalzüge über Bruchsal umgeleitet. Was das genau bedeutet, weiß SWR-Reporter Eckehard Jaimel.
Grund für die Umleitung sind laut Averio Gleisarbeiten der Deutschen Bahn. Die Halte Mühlacker, Pforzheim und Wilferdingen-Singen entfallen demnach. Die Regionalzüge werden stattdessen über Bruchsal geleitet. Es werde einen Schienenersatzverkehr zwischen Pforzheim und Karlsruhe ohne Zwischenhalt geben. Nach Angaben der Albtal-Verkehrsgesellschaft kommt es wegen der Umleitung auch zu Einschränkungen auf den Stadtbahnlinien S31 und 32 zwischen Bruchsal und Karlsruhe. Am Samstag verkehren außerdem ab dem Mittag keine Stadtbahnen mehr zwischen Bruchsal und Odenheim. Wegen einer Gedenkfeier zum tödlichen Unfall zwischen einer Stadtbahn und einem Tanklaster in Zeutern.
Und in Rheinland-Pfalz, da gibt es ab heute Abend Einschränkungen für die Autofahrer. Ein Abschnitt der A60 wird in Höhe des Autobahnkreuzes Mainz-Süd in der kommenden Nacht für Bauarbeiten gesperrt. Mal in Fahrtrichtung Bingen, mal in Fahrtrichtung Frankfurt werden etwa 500 Meter für den Verkehr nicht passierbar sein. Laut Autobahn GmbH sind Umleitungen eingerichtet. Die Maßnahmen sind nötig, weil Schutzplanken und Geländer ausgebessert werden müssen. Die Sperrungen beginnen abends um 20 Uhr und enden morgens um 5 Uhr.
Das SWR Aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.